Nimm's Rad, der Podcast, heute mit
dem Ketchup Nummer 23.
Sam Altman oder Scarlett Johansson?
Scarlett Johansson.
Sonnenschirm oder Regenschirm?
Hut. Ich trage einen Hut, sonst kann ich ja kein Rad fahren.
EM oder Olympische Spiele?
Olympische Spiele.
Song des Monats?
Ich habe wieder einen musikalischen Hyperfokus, einen neuen. Das sind die Hermanos Gutierrez. Das sind so zwei Gitarristen. Und da das ja Song des Monats ist, habe ich jetzt auf einen committed. Und es ist Tres Hermanos. Das ist also noch ein dritter Gitarrist mit im Bunde, Dan Auerbach. Manche werden ihn kennen. Große Empfehlung, total entspannende Musik. Das sind so Gitarren, Western, Teppiche, die ich dann die ganze Zeit einfach laufen lasse abends. Sehr schön.
Überraschung des Monats?
Wahrscheinlich hätte es mich nicht überrascht, wenn ich irgendwie darüber informiert gewesen wäre, wann wann das alles besprochen wird. Aber die Blinker-News sind durch, die Blinker am Rad, vor allem am Lastenrad, das hat mich überrascht, ja. Echt gut.
Okay. Mich hat überrascht, wie viel Wasser vom Himmel kommen kann. Person des Monats.
Hier habe ich mich diesmal vorbereitet und
ich bin ganz irritiert.
Klingt erstmal themenfremd, aber Person des Monats Christian Streich. Ich bin kein Fußballfan, aber ich war jetzt immer Freiburg-Fan, weil ich Fan vom Trainer war. Und der hat sich verabschiedet aus seiner Karriere und ist ja auch immer mit dem Rad zum Training und zum Spielen gefahren, zu den Heimspielen. Und ihm wurde es ja auch mal geklaut. Also super, super Typ und meine Person des Monats.
Und Sie tragen Jobrad auf der Brust.
Ja, das ist natürlich auch irgendwie dieser Freiburg-Vibe, genau. Ja, und der hat es ist noch ein Flitzer aufs Feld gerannt zu ihm und die lagen sich dann weinend in den Armen. Also das finde ich immer, der ist immer so so unfußballerisch, der Mann.
Deswegen der hat keine Angst vor Nacktheit, das ist unverbunden. War das ein Flitzer oder hat er so, was an?
Nee, ach nee, Sissi, das geht ja heutzutage nicht mehr, glaube ich.
Ach so.
Die Flitzer haben alle was an. Ach nee, also jetzt der jetzt am Wochenende
das hat. Das heißt, sie rennen einfach aufs Feld.
Ja, jetzt könntest du es auch mal machen eigentlich.
Nö, also wenn, dann nackig.
Ja.
Ja, also.
Können wir ja mal gemeinsam machen.
Wo ist denn denn da rein? Jetzt aufs Feld sprinten, das ist ja okay. Nun gut. Laurenz, wohin hast du in letzter Zeit welches Rad besonders gerne genommen?
Ich habe ein neues Testbike und in ganz letzter Zeit habe ich das auch ganz viel genommen. Jetzt am verlängerten Wochenende, was jetzt war, das Tern Orox. Wir haben es vorgestellt, als es im Anfangsjahres gelauncht wurde. Tern, der Spezialrad-Spezialist, Faltrad- und Longtail-Spezialist aus Taiwan. Hat so ein Lastenrad für Offroad konstruiert und jetzt gibt's das und kann man natürlich auch super in der Stadt benutzen, aber es hat so ein paar Features, die es zu einem Adventure Cargo Bike machen, wie sie sagen, und da haben wir jetzt am Wochenende schon Touren mitgemacht, so mit zwei Cargo Bikes nebeneinander. Achtung, hier kommen wir, durch die Gegend gefahren. Es hat total Bock gemacht, es hat total Spaß gemacht. Werde ich natürlich noch mehr von berichten.
Und wie transportiert ihr Juno inzwischen?
Die kommt da einfach auf den Frontgepäckträger. Ja. So Spanngurte, ja, ohne Maxi-Cosi. Ja. Nach der letzten Folge denken jetzt ja sowieso alle Hörerinnen und Hörer, ich wäre irgendwie ein Papa aus der Hölle.
Zu Recht.
Nee, da gibt es jetzt natürlich keine Möglichkeit, das ist ein Longtail, der Große sitzt hinten auf dem Kindersitz, was da auf dem Gepäckträger befestigt ist. Bietet dann aber trotzdem noch weitere Transportmöglichkeiten mit so riesigen Taschen hinten und einem Frontgepäckträger. Das Baby sitzt im neuen Maxi-Cosi. Das ist ein kleines Update zu dieser Baby im Lastenrad-Geschichte. Wir hatten eine ganz gute Babyschale, aber wir haben uns jetzt nochmal auf den Stand der Technik da gebracht, auf den neuesten. Da hatte sich tatsächlich auch ein bisschen was getan. Seit dieser gebrauchten Babyschale, die wir für unser erstes Kind zugeschmissen bekommen haben. Das ist ja der Wahnsinn. Man bekommt ein Kind und plötzlich steht der Flur voll mit Sachen. Das ist ja toll, aber da haben wir uns jetzt nochmal was...
Hattet ihr nicht schon ein Kind?
Ja, genau.
Habt ihr euch selbst auch was zugeschmissen oder von den alten Sachen oder habt ihr die dann rausgeschmissen und wieder neu zuschmeißen lassen?
Nee, die Babyschale ist vom ersten Kind und die
damals
wurde uns damals...
Sie schon zugeschmissen.
Oh. Danke, dass du das jetzt nochmal so herausgestellt hast. Ja, aber sie ist ja noch, sie funktioniert ja noch. Aber
ein Jahrzehnt alt, also von daher.
Naja, ja. Aber die neuen sind vor allem...
gepolstert.
Die sind...
mit Gurten ausgestattet.
Die sind nicht mehr ausgeflochten im Korb. Nee, ja, die sind so ein bisschen mehr, bringen so ein bisschen mehr Coverage ringsherum. Die gehen so höher und haben so ein bisschen mehr, so eine zweite Außenschale und alles so ein bisschen noch sicherer, wie die Cargo-Bikes immer sicherer werden.
Ja.
Das ist so das Update, genau. Die ist natürlich in dem anderen Lastenrad kutschiert worden. Mhm. Und,
also das Turn ist jetzt keins für die Elternzeit-Abenteuer. Aber
in unserem speziellen Fall.
In der Kombination schon dann.
Ja, genau, in der Kombination schon. Mhm. Weil, also wir wollen damit jetzt auch mal so, da kann man natürlich auch super Touren mitfahren. Mhm. Ne? Ich habe es jetzt in der Konfiguration mit Fatbike-Bereifung, weil mich das persönlich und auch aus beruflicher Perspektive einfach interessiert, wie so ein Lastenrad, was ungefedert ist, sich mit solchen Reifen fährt, die ja dann nochmal so ein bisschen Dämpfung mitbringen. Und weil ich auch einfach sehe, dass viele Hersteller setzen ja nur auf diese wirklich fetten Reifen. So günstigere Hersteller zum Beispiel von Lastenrädern so aus Asien. Und da ist, glaube ich, schon auch was dran. Deswegen teste ich das jetzt mal so. Noch tourentauglicher wäre es mit der. Es gibt es auch einfach mit normaler Mountainbike-Bereifung. Und dann sind es, glaube ich, 29 Zoll Räder sogar. Also richtig gut rollend. Jetzt ist es 27,5 und halt irgendwie so breit. Weiß nicht, wie viel Zoll das sind. So breit wie hier unsere Kamera.
13 Zoll.
Damit ist man aber trotzdem natürlich auch super gut für so Camping-Geschichten und so unterwegs. Und das wollen wir jetzt damit mal machen, ja.
Super.
Ja, ja.
Bin ich gespannt. Wann kommt der Test?
No pressure. Nächste Woche.
Oh, schon? Oh, cool.
Nein. Nein, es kommen jetzt erstmal größere Geschichten. Aber der kommt auch bald. Das muss zu Eurobike muss es wieder zurückgegeben sein. Bike.
Also Anfang Juli, noch einen Monat. Es gab aber sonst auch noch ein paar Tests, auf die schon online sind jetzt auf der Seite.
Genau, apropos Tests. Es sind neue Tests online gegangen. Kürzlich der Test zum OBRDM. Das haben wir hier auch schon besprochen im Podcast, weil wir es beide so attraktiv finden von der Rahmenform her, vom Rahmendesign. Das ist das neue Urban E-Bike von Orbea mit Diamond Glide Rahmentechnologie. Also so im Rahmen der nochmal so ein bisschen Eigendämpfung mitbringt und einen mittleren Einstieg hat. Und das habe ich jetzt mal getestet in den letzten Wochen. Und dazu gibt es jetzt den Testbericht unter dem Slogan: Vorwärts absteigen war noch nie so sexy, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ja. gibt es auf der Website zu lesen. Hat super viel Spaß gemacht, das Fahrrad zu fahren. Ist schon wirklich erstaunlich, wie sanft sich so ein komplett starres Bike doch auch fahren lässt. Einfach auch schön anzuschauen. Und die ersten Reaktionen waren auch schon so, ja, so müssten doch eigentlich moderne Stadträder aussehen. Also ein bisschen das, was du gesagt hast. Ja. Genau. Dann, was haben wir noch veröffentlicht? Genau, den Test zum Brompton, zum neuesten Brompton, also ein Brompton mit 12 Gängen. Das war die Electric P-Line. War auch der erste Test für mich eines elektrischen Bromptons. Also insofern total spannend. War das fast das Spannendere für mich jetzt persönlich, dass es einen Motor hat, einen Frontmotor. Also man setzt sich da drauf, tritt einmal in die Pedale und das Fahrrad fährt so ohne einen weg. So. da musste ich mich dran gewöhnen, aber dann war es auf jeden Fall cool und macht es auf jeden Fall nochmal einen ganzen Ticken vielseitiger als die nicht motorisierten Kollegen. Und ja, es hat halt ein paar Gänge mehr als die anderen. Hat jetzt nicht so wirklich einen Berggang dazu bekommen, aber in Kombination mit dem Motor wird es dann doch schon auch bergtauglicher. Aber es ist einfach eine viel größere Bandbreite an Gängen jetzt vorhanden. Ja, was halt echt cool ist für diejenigen, die gerne ein Faltrad haben möchten und damit jetzt nicht nur in der City die letzte Meile machen wollen, sondern vielleicht das sowieso auch am Wochenende noch mit dem Auto irgendwo hinfahren oder mit dem Reisemobil nutzt, kombinieren möchten.
Also, oder auch anders pendeln. Also ich bin mal mit einem Brompton gegen Chiemsee gefahren zu einem meiner Kunden und musste noch, eigentlich waren es 4 Kilometer. Ich habe mich ein bisschen verfahren in meinem Optimismus, dass ich während des einsetzenden Regens doch mich hier ohne Handy navigieren könnte in den vielen kleinen Landstraßen dort. Aber es wurden dann, glaube ich, irgendwie fast 7 Kilometer. Und dann ging es schon auf und ab. Und da habe ich mir auch gedacht, also es war cool, es war easy. Ich bin halt dann zum Teil an den steilen Rampen abgestiegen und schnell hochgeschoben. Aber da ist das super. Oder auch in Seoul, Korea, wo ich dann vielleicht später noch was...
Ja, unbedingt.
Erzählen möchte, aber kurze Rückfrage, Gewicht und Falten?
Ja, und ich habe eine Rückfrage zu Soul. Gewicht und Falten, wie das trotz Motor und so, oder wie das damit ist? Ja, das Gewicht ist natürlich spürbar höher. Man kann den, oder sollte den Akku auf jeden Fall immer irgendwie entfernen, wenn man ihn nicht braucht. Also auch am besten, bevor man den Faltvorgang startet, weil der ist relativ weit oben angebracht am Lenker. Und ja, dadurch...
Der Akku ist relativ weit oben am Lenker
befestigt, ja, okay. Der ist vorne am Vorbau sozusagen befestigt, da wo man sonst auch die Brompton eigenen Taschen befestigen kann, was ja super praktisch ist.
Und somit auch einfach zu entfernen.
Genau, mit so einem Klicksystem zu entfernen, hat einen Tragegurt, kann dann umgehangen werden, dann ist das Bike auf einen Schlag mehrere Kilo leichter, lässt sich dann leichter falten, lässt sich leichter tragen, lässt sich leichter schieben. Genau, das ist praktisch, das funktioniert. Das Bike lässt sich übrigens auch sehr gut einfach ohne den Akku als Biobike fahren. Der Frontmotor, der wiegt natürlich auch ein bisschen was und wiegt das dann halt, dann wiegt es das mehr im Vergleich zu den nicht motorisierten, aber lässt sich eigentlich dann trotzdem ziemlich so fahren, wenn man das jetzt mal außer Acht lässt, dass es ein bisschen schwerer ist, bergauf und sowas. Weil der bremst eigentlich kaum, der Frontmotor. Fand ich auch interessant, habe ich auch ein paar Mal gemacht. Ich war damit zum Beispiel jetzt in Frankfurt auf einem Junggesellenabschied, also habe ich es nur so auf dem Hinweg.
Das darfst du Brompton
erzählen. Nee, es war dann im, ja, ich habe es nicht mit auf die Kartbahn genommen und sowas, sondern auch ganz lustig gewesen. Nee, es war dann eigentlich den ganzen Tag im Auto, aber so für meine Bahnhinreise und die Rückreise war das schon praktisch. Da habe ich es jetzt einfach ohne Akku mitgenommen. Und du hattest gefragt, Falten, ja, habe ich erwähnt. Und ich wollte fragen, die Topografie in Seoul, ist es dann auch eher bergig oder so eine Kesselstadt? Weil dafür ist es natürlich auch super praktisch, wenn ich einfach in der Stadt das klassische Pendeln machen möchte mit einem Brompton und aber in Stuttgart lebe oder in Wuppertal oder so.
Oder in San Francisco.
In San Francisco, ist es super, ja.
Ja, ich überlege gerade, ob ich noch vorher eine Anekdote einstreue, die mir jetzt gerade eingefallen ist zum Thema E- und Nabenmotor.
Sehr gerne.
Ich habe mich mit einem
Soul machen wir auch später nochmal.
Ja, da kommen wir nochmal drauf zurück. Aber ich hab vor, ja, dann doch schon 2 Monaten oder einigen Wochen mit einem Branchen- und Normierungsexperten gesprochen, der sehr, naja, schon seit Jahrzehnten auf das Thema E ausgerichtet ist. Und der hat ein paar spannende Prognosen rausgehauen. Und er war sich auch sehr sicher, dass das genau exakt so kommen wird. Zum einen hat er aber eine Anekdote erzählt von Bosch. Also, dass wohl 2004, das ist jetzt unter Vorbehalt, ja, eine chinesische Praktikantin bei Bosch war. Und die hat das Thema des E-Bike-Motors aufgebracht oder angeregt. Und dann haben sie es innerbetrieblich sozusagen im Unternehmen zweimal beerdigt. Und 2008, als dann die große Autokrise kam, so, da die Entscheidung, hey, jetzt versuchen wir es mal. Das nur so nebenbei. Und auch nebenbei hat er
Spannend.
gemeint, die Inder sind die einzigen, die uns jetzt noch retten können. Also er hat sich total von China verabschiedet und er ist viel in Indien und auf dem indischen Markt. Und da geht es natürlich jetzt auch richtig ab. Nicht nur, was die Bevölkerungszahl anbelangt, die explodiert. Und Modi wird ja jetzt wohl wieder, ich weiß nicht, wie viele Sitze gewinnen und in die Infrastruktur sicherlich auch investieren und in seine Eigenstabilisierung seiner Macht. Aber ja, das ist sicherlich ein super spannender Markt, auch was Zweiradmobilität anbelangt in jeglicher Form. Und aber was ich eigentlich sagen wollte, er hat
Ja,
spekuliert,
Motor.
dass das Beschleunigungslimitierung kommt beim E-Bike. Also dass man eben nicht mehr diesen abrupten nach vorne Hauer hat, der vielleicht den einen oder die andere überfordert. Und auch Geschwindigkeitsregulierung speziell bergab.
Okay.
Interessant, oder?
Was das von Seiten der, dass das von Seiten der Hersteller irgendwie erstrebenswert wäre oder dass das jetzt gesetzlich?
Ja, also ich glaube, wenn er Normierungsexperte ist, dann denkt er eher so in diese Richtung, ja. Möglicherweise Brüssel oder Geschwindigkeitsregulierung vielleicht nicht auch vorgeschrieben, sondern einloggbar, dass man bergab sicher fahren kann und nicht irgendwie im Graben landet, gerade wenn man das Hantieren mit dem E-Bike nicht so beherrscht oder es einfach nicht so der Alltag ist, mit dem E-Bike umzugehen. Wir haben das ja in den Bergen hier und da. Und er glaubt eben, dass es den Tretgenerator ohne Kette geben wird, dass das die Zukunft ist, stufenlose Unterstützung. Und er glaubt an den Nabenmotor hinten und vorne. Und der Mittelmotor hat
Allrad.
ausgedient.
Sehr interessant, ja. Ein paar steile Thesen dabei.
Ja.
Also, ja, zu der Geschwindigkeitssache würde mir jetzt spontan einfallen, dass ja die Unfallzahlen zurückgegangen sind. E-Bike-Unfallzahlen und es da ja auch hauptsächlich um Alkohol und Autos geht und nicht um, auch wenn ich das letztens persönlich erleben durfte, nicht um Fahrerinnen oder Fahrer, die bergab Angst haben und den Lenker loslassen. Das war wirklich so.
Echt?
Ja, also was heißt
Wow.
Lenker? Also es war halt Schotter und es
Ja.
war bergab und es war sehr schnell und wahrscheinlich gab das Bremsen auch nicht das gewünschte Ergebnis, so, ne, sondern weiß ich nicht, Drift oder wie auch immer und es wurde immer schneller und es ist aber nichts passiert.
Okay, aber es war nicht der Laurenz, der danach die Überschrift geschrieben hat, wie man sexy über den Lenker abgeht.
Nee, nein, nein, ich habe das beobachtet.
Okay.
Und ich hätte auch nichts, ich habe das aus der Ferne beobachtet, ich hätte nichts machen können. Und es war ein
Ja, was
bisschen,
willst du auch machen? Ja, oh nein.
was passiert da jetzt? Aber es war nichts, ist nichts passiert und ich, ja, ja, spannend, interessant.
Aber zum Thema vielleicht auch nochmal jetzt zu Limitierung, genau das Gegenteil. Es ist jetzt ein Radschnellweg in Hessen für S-Pedelecs zugelassen worden, zumindest testweise.
Ja, richtig. Das ist der Radschnellweg zwischen Frankfurt und Darmstadt, der RS1. RS15, RS1. Ich weiß es gerade nicht genau.
Es wäre ja toll, wenn es schon Nummer 15 wäre. Ich würde jetzt eher
Den
mal auf 1 tippen. So.
Nee, nein, 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 den RS15 gibt es auch, der ist aber in Mannheim.
Okay, ach, das ist
Und
Deutschland. Okay.
von wo nach wo der jetzt genau, ja. von wo der, ja. Ich suche das jetzt raus, damit ich weiß, wovon ich spreche.
Soll ich nebenher was erzählen?
Ja, bitte.
Es gibt noch ein paar interessante, also es ist immer wieder Action in der Fahrradindustrie. Was ich ganz interessant fand, war zum Beispiel, dass jetzt DT Swiss ihre Assembly verlagert hat von Taiwan nach Polen.
Oh, nach und Europa.
Genau, also dieses geopolitische Thema finde ich durchaus, also man sieht jetzt so ein bisschen Handeln, wie das dann weitergehen wird und wie man dann doch wieder beruhigt ist und sagt, ach, China ist doch super safe und um Taiwan müssen wir uns keine Sorgen machen. Da können wir vielleicht jetzt auch nochmal, ich möchte gerne gehen Schluss über meinen Trip nach Korea erzählen, weil vielleicht interessiert das viele Menschen gar nicht. Was natürlich ein Fehler wäre. Spannendes Land, aber ja. Und in den USA werden jetzt tatsächlich ab 14. Juni nochmal 25% draufgeknallt auf den Strafzoll oder den Zoll, so diese extra Strafzollrunde auf E-Bikes und Kinder- und Jugendbikes aus China. Das ist dann im Zuge dieser Ankündigung von der Biden-Administration 100% die EVs und die Lithium-Ionen-Batterien zu besteuern. Also es sind auch Fahrräder betroffen. Ja. Hast du was rausgefunden?
Ich habe was rausgefunden und ich kann schon mal so viel sagen. Ich bin sehr gespannt auf deinen Bericht. Wie alle deine Reiseberichte sind immer sehr spannend. Und CC fährt auch nicht ohne Grund in all diese Länder. Das hat meistens, ist das Vorbote für wichtige News. Wichtige News aus diesen Ländern,
danach,
wichtige Entwicklungen.
Danach geht es dann los in den Ländern.
Ja, genau.
Ja.
Sissi Pär Schweiz auch hier.
Übrigens, also. Be prepared.
Der FRM1.
Oh, wow.
Ja. Ist jetzt probeweise für S-Pedelecs freigegeben worden. Und das im Rahmen eines Verkehrsexperiments von der Hochschule Darmstadt in Zusammenarbeit mit dem Land Hessen. Und da wird jetzt halt untersucht, inwiefern sich das auf den Verkehr dort auswirkt, ob die Zahl der S-Pedelecs steigt, ob es vielleicht Probleme geben wird. Und das machen sie durch Befragungen vor Ort, durch Messungen, Geschwindigkeitsmessungen auch, wird es auch geben. Klar, man muss das ja irgendwie im Vorbeifahren ermitteln, ob das jetzt ein normales Pedelec war oder ein S-Pedelec. Genau. Mhm. Und das ist super spannend und super cool, dass es hier auch vor der Haustür geschieht, zumindest bei mir. Und da wird auch schon rege diskutiert unter der entsprechenden News-Meldung über das Für und Wider. Und ja, die meisten begrüßen das aber. Und ich bin sehr gespannt, was es dafür Ergebnisse geben wird und ob die was ändern.
Mhm. Cool. Ja. Passiert viel. Also es ist nicht vor meiner Haustür, es ist vor deiner Haustür. Mhm. Vor meiner Haustür fahren gerade Speedboats vorbei. Die schießen den neuen Flussschnellweg rauf und runter. Es ist zu viel Wasser.
Ja.
Sehr, sehr, sehr viel Wasser. Ich habe auch noch was von Zukunft Fahrrad mitgebracht. Die haben nämlich berichtet, sonst ist es ja ganz gut, wenn man sowas nicht mitbekommt und dann erst nachträglich erfährt, weil es ist einfach wieder so wahnsinnig kompliziert. Aber gut, dass wir so Lobbyisten haben. Sie haben berichtet, dass es einen, wie Sie es nennen, gelungenen Referentenentwurf für ein Jahressteuergesetz 2024 gibt. Und zwar zur steuer- und verwaltungsrechtlichen Vereinfachung von Mobilitätsbudgets. Sie scheinen da recht zufrieden damit zu sein. Einige Punkte meinten sie, müssten wir noch präzisieren. Aber das wäre dann der Punkt, dass man eben das monatliche Budget, das ja Unternehmen ihren Beschäftigten irgendwie zur Verfügung stellen können und das dann eben auch beinhalten kann, ÖPNV, Carsharing, Fahrradabos und so weiter, dass das aktuell wohl noch sehr umständlich ist und das soll sich jetzt dann speziell durch die Einführung von einer Pauschalisierungsnorm vereinfachen. Good news.
Sehr gut.
Wenn es dann kommt, dann können wir das ja vielleicht nochmal aufgreifen und ein bisschen genauer erklären. Aber es tut sich was.
Ja, super. Ich hätte auch noch Good News aus dem Radverkehrsbereich. Mhm. Hast du ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen.
Die Blinker.
Der ADFC.
Ach so.
Die Blinker. Ach ja, die Blinker, die waren jetzt meine Überraschung und sind ja im Endeffekt auch nur geplant war, steht ja schon seit ein paar Monaten oder ich weiß gar nicht wann, die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes das erste Mal vorgestellt wurde. Und das ist jetzt halt durchgegangen. Ne?
Rechnest
das,
du jetzt mit Blinkern am Fahrrad? Vielleicht schon auf der Eurobike?
So ab Werk, das weiß ich nicht, aber ich habe jetzt hier einen bekommen, die Tage. Ich habe direkt einen bestellt zum Testen.
Zum Nachrüsten.
Zum Nachrüsten, also auch wirklich ein Produkt, was als Nachrüstprodukt jetzt auf den Markt kommen wird. Ich glaube, ich habe jetzt sowas Vorserienmäßiges. Auf der Seite sah es aber wiederum auch so aus, als könnte man das jetzt kaufen. Vielleicht eher nur vorbestellen. Genau, da bin ich sehr gespannt. Weil am Lastenrad interessiert mich das schon, wie das so funktioniert und wie das wahrgenommen wird von den anderen Verkehrsteilnehmern. Aber ja, wie schnell das jetzt an Fahrt aufnimmt, schwer zu sagen. Ja, nee, das die andere Good News sind die Zahlen, die der ADFC jetzt veröffentlicht hat über das Potenzial des Radverkehrs in Deutschland. Also quasi das, was uns durch die Lappen geht, auch teilweise in sehr anschaulichen Grafiken dargelegt. Und ja, ganz plakativ, eine Headline ist zum Beispiel, der Radverkehr kann 19 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, wenn die entsprechende Infrastruktur dafür gegeben ist und ja, die ganzen anderen Rahmenbedingungen.
Man kann sich das ja immer so ein bisschen, also so Zahlen wie 19 Millionen Tonnen ist irgendwie, also es klingt massiv.
Da war ich drauf vorbereitet, beziehungsweise habe ich mich auch gefragt.
Sehr hervorragend.
Ist das jetzt eigentlich viel oder ist das wenig oder was wollt ihr mir damit überhaupt verklickern? Eine Flugstrecke von Frankfurt nach New York, das macht eine Tonne aus. Also es wären 19 Millionen Flüge von Frankfurt nach New York. Langer Flug. Mhm. Ja, zum Beispiel. Das ist, glaube ich, schon eine Menge.
Und es beschränkt sich aber, also es war das Fraunhofer-Institut, glaube ich, gell, die diese Studie betreut haben.
Ja.
Also, dass man da auch jetzt nicht sagt, irgendwie der ADFC hat eine Studie selbst irgendwie, sondern es im Auftrag.
Der ADFC hat 10 Leute gefragt.
Genau. Wir haben intern ein bisschen rumgefragt. Und die haben alle gesagt, man kann doch locker den Radverkehrsanteil verdreifachen bis 2035. Nee, es ist schon eine solide Studie. Und ja, das ist eben dieses Spannende, von 13 auf 45% Radverkehrsanteil zu kommen in den nächsten 11 Jahren. Also die Vorstellung wäre schon wär sensationell, wenn die Infrastruktur passen würde. Das ist ja die Grundvoraussetzung auch, ja. Und es ist der Nahverkehr, also ich glaube begrenzt auf 30 Kilometer waren es, glaube ich. So diesen, dass man nur sich das mal so vorstellen kann, was ja auch schon durchaus eine Länge ist, ja.
Das ist so also immer wenn es um so Studien geht und Vergleiche und Nutzerprofile vor allem von Fahrrädern, E-Bikes, ist 30 immer schon so lang, S-Pedelec. Mhm. 30 ist eigentlich schon so eine S-Pedelec-Distanz. Aber die sind da ja auch mitgedacht worden bei diesem Konzept, ja.
Ja.
Schon, super. Schon cool, ja. Aber dann lass uns doch mal zum Hauptthema dieser Folge kommen. Sissi. Sissi war wieder unterwegs.
Ich war
und nicht in Saigon.
So, nein.
Wie ich mir das mal kurz gemerkt hatte.
Wie ist es in Saigon? In Seoul ist es ja schön, lieber Laurenz.
Ja, wie war's?
Ja, also wie bin ich in Korea gelandet? Also ich wollte unbedingt nach Asien. Ich als Reiseautorin schaue natürlich auch immer, wo ist denn mal was Neues, wo sind jetzt die Menschen noch nicht so viel, wo wurde noch nicht so viel geschrieben, das kann ich ja auch nicht mehr schreiben. Also den 50. Japan-Artikel, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr lesen und das ist eben der Punkt. Also Japan ist gerade in meinem Freundeskreis sehr hoch angesagt und jeder fährt nach Japan, da wollte ich dann also auf keinesfalls hin. Tatsächlich dachte ich auch an Taiwan, weil das sehr, sehr schön sein muss und auch toll zum Radeln und so weiter. Und dann habe ich aber einen Podcast gehört, in dem es überhaupt nicht um Sport ging und eigentlich auch nicht um Reisen, aber um Korea aus Versehen und das sehr lang. Und dann dachte ich mir, da muss ich hin. Und so kam das. Und ich habe dann eben jetzt ein paar Geschichten in Korea produziert. Also man merkt sehr schnell, wenn man recherchiert oder sich damit beschäftigt mit dem Thema Südkorea, dass man nicht mehr Südkorea sagt, sondern einfach nur Korea. Also es geht mir das Süd schon gar nicht mehr über die Lippen. Korea ist eben Korea für die Koreaner. Da wird nicht groß auf Südkorea sich reduziert.
Für diesen Teil Koreas wahrscheinlich.
Für diesen Teil Koreas, genau. So. Ja. Also wenn man jetzt so von der Fahrradmobilitätsseite kommt, muss man sagen, das war leider eher enttäuschend. Also es gibt Rennradlfahrer durchaus und Mountainbike-Strecken habe ich überhaupt gleich gar keine gesehen. Und jetzt kommt das Thema Stadt und Brompton mit E. Also Brompton hat einen Flagship-Store. Cool. Und es ist auch durchaus möglich, sensationell Fahrrad zu fahren in Seoul. Aber nur dort, wo es nicht bergig wird. Weil San Francisco kann so einpacken gegen Seoul. Ich wusste, ich bin ja deswegen auch hingefahren, dass Korea ein sehr bergiges Land ist. Und es ist auch eine Outdoor-Geschichte, die ich teilweise produziert habe. Aber dass eine Stadt so bergig sein kann.
Echt jetzt?
Wo man denkt, man muss jetzt hier auf allen Vieren hochkriechen, teilweise natürlich nur, in so Seitenstraßen. Und man merkt schon noch, es ist so ein Schwellenland, so ein Emerging Market. Also es ist noch nicht clean, das hat mich auch gereizt, dass es auf der einen Seite einfach so K-Pop, Digitalisierung, wobei ich da jetzt auch nicht so begeistert war. Also da ist das WLAN in München teilweise noch schneller, aber auf der einen Seite eben dieses absolute Forward-Driven, Samsung, Hyundai, also man sagt Hyundai übrigens, Kia, LG, viele Startups, ja, sehr nach vorne getrieben und auf der anderen Seite noch sehr, sehr, sehr rustikal. Also du hast tausende von kleinen Shops, die auf wenigen Quadratmetern irgendwas verkaufen oder irgendwas produzieren oder irgendwie kochen. Und du denkst ja, vielleicht den Fisch lieber nicht. Und also der eine verkauft nur Lichtschalter, der nächste irgendwie, keine Ahnung, Material für Schilder und so. Und die sind dann eher auch in diesen kleinen Gassen, wo man nicht hochkommt.
Ja.
Das zum einen, also unten an Kanalen, am Fluss, das ist einfach sensationell. Es ist eine riesige Stadt. Es sind im Zentrum an die 10 Millionen, drumherum 25 Millionen und du weißt natürlich nicht, wo ist das Ende des Zentrums. Also es ist einfach riesig. Aber es ist unfassbar grün in Seoul. Es gibt sehr, sehr viele Parks und in den Parks gibt es tolle Anlagen für primär genutzt von Senioren, die dann in der Früh da an so kleinen Wägelchen ihren Joghurt holen und dann im Park gehen. Also ich war als Joggerin so mit die Einzige. Die Leute gehen und bewegen dann auch ihre Arme. Das ist als Joggerin dann auch, wenn man von hinten kommt, muss man dann ein bisschen aufpassen, weil plötzlich jemand ausholt und seine Arme kreist oder so. Also dieses gemeinschaftlich Bewegen, das fand ich super. Das ist wirklich toll. Das ist auch so ein sozialer Faktor, das merkt man. Und dann sind da eben so Geräte überall verteilt in der Stadt, nicht nur im Park.
Ja.
Super.
Stimmt.
Also wirklich tolle Geräte, die nicht irgendwie zusammenkrachen, die man weiterhin benutzen kann, die ganz simpel sind und wo man vom Arm bis hin zur Zehenspitze sich trainieren und bewegen kann. Wird auch wahnsinnig angenommen. Also sieht man immer wieder riesige Hula-Hoop-Reifen, wo dann irgendwie 70-jährige Damen diese riesigen Hula-Hoop-Reifen schwingen. Super.
Ja, ich erinnere mich, in Pandemiezeiten ist es ja hier in dem einen oder anderen Park hinzugekommen, solche Anlagen. Und dann war, glaube ich, auch von koreanischem Vorbild die Rede. Oder habe ich da auch so Bilder im Kopf, ja, voll gut.
Also ich fand das wirklich auch so belebend und eben dieses zu sehen, wie da der soziale Kontakt ist. Die Leute müssen rausgehen, die sitzen nicht daheim vorm Fernsehen, wie es halt bei uns häufig ja auch. Nicht nur mit der Kinder, wenn es immer oft, ja, die junge Generation, die hockt immer und daddelt. Ich denke mir, ja, schau mal die Alten an, die sitzen nur noch vor der Glotze und denken, das ist jetzt mein Ruhestand. Also es geht ja hier auch um Prävention und um geistige sowie körperliche Prävention. Das fand ich echt super. Aber vielleicht nochmal zum Fahrradfahren. Also da Fahrrad zu fahren, ist schon schwierig. Auch der Verkehr ist brutal. Aber an den Flüssen und den Kanälen haben sie es so schön hergerichtet. Links und rechts ganz breite Gehwege. Daneben ganz breite Fahrradwege. Und grüne Anlagen. Also ich war da joggen und habe mir nicht gedacht, ich bin in dieser Metropole, wo eigentlich ja auch der Smog rüberzieht von Beijing, von China. Mhm. Wir hatten auch Glück mit dem Smog, muss ich sagen. Wir sind da verschont geblieben.
Also konntet ihr den Himmel sehen?
Ja. Wir konnten sehr, sehr gut den Himmel sehen. Es war super sonnig.
Also würdest du sagen, dass dort eher Fahrrad gefahren wird, auch zu Erholungszwecken und Sport? Oder weichen die Leute auf diese Wege aus da am Wasser?
Also unten ist es tatsächlich zum Pendeln auch genutzt am Fluss. Und ich habe auch einige Klappräder gesehen, also Turn und Bromptons primär. Das heißt, so für den Pendler ist das, glaube ich, schon interessant. Du musst halt schauen, wo arbeite ich. Also wenn ich da jetzt oben am Berg wo arbeite und da rauf und runter muss, dann brauche ich wahrscheinlich kein normales Brompton. Deswegen das sicherlich spannend, da hochzukommen.
Wie sieht denn die Infrastruktur da sonst
aus?
Ja,
die Infrastruktur ist super.
Zu den Bergen. Also gibt es eine Bahn? Also Bahn, Straßenbahn?
Ja, oder? Also es gibt U-Bahnen und vor allem Busse, Bussysteme. Und in Bukhansan, einen der großen Nationalparks, die eigentlich mitten in Seoul dann sind im Norden, da kann man auch super hinfahren mit den Öffis und das machen die dann auch und gehen dann hiken und fahren wieder heim. Und dann hast du aber da wirklich Natur. Also am Wochenende sicherlich mit sehr, sehr vielen Menschen. Wir waren jetzt mit nicht so vielen Menschen unterwegs unter der Woche und ja, sie sind halt sehr fleißig, also unter der Woche arbeiten sie.
Wie viele Stunden so ungefähr?
Wie viele Stunden sie dir arbeiten?
Merkt man das so?
Also
wie lange ist es leer in der Stadt?
Ja, das habe ich mir das fast schlimmer vorgestellt, weil man es ja auch den Koreanern, die eine sehr hohe Selbstmordrate haben, auch nachsagt, dass sie so unter Druck stehen. Auch der soziale Aufstieg, eine Geburtenrate von 0,73, glaube ich, ist es aktuell. Weil wenn ein Kind kommt, dann muss das auch finanziert werden.
Ermutigend, ja.
Und eben auf die richtigen Schulen und Universitäten gehen. Also es ist alles sehr teuer. Also das Land an sich nicht, aber dann ein Kind zu finanzieren und gerade in einer Stadt wie Seoul, wo man dann eben auch noch den Lebensraum braucht, da ist schon der Druck. Aber also ich kann nur jedem, der nur annähernd Kaffeekultur mag, Sebastian, der Fotograf, mit dem ich immer meine weiteren Reisen mache und ich, wir ticken da sehr ähnlich. Gott sei Dank. Nur die Vorstellung, mit jemandem unterwegs gewesen zu sein, der kein Interesse an Kaffee hat, das wäre doch.
Also wart ihr eigentlich nur Kaffee trinken?
Wir waren im Grunde nur Kaffee trinken. Es war wirklich, wirklich schlimm, weil es gibt Cafés, die einfach eins nach dem anderen, also wirklich sich aneinander reihen. Über die ganze Stadt verteilt, über das ganze Land verteilt. In the middle of nowhere findet man Cafés, wo man denkt, okay, du gehörst jetzt nach London. Wenn du in München stehen würdest, wärst du ständig bumsvoll. Du würdest nur noch durch Instagram. Also es ist mega stylisch, sehr minimalistisch. Eigene Rösterei zum Teil dabei, etc. Aber nicht nur 1, 2, 3, nee, alles dicht beieinander. Also das nur so nebenbei, sorry, dass cool. Ich dann ein bisschen abgedriftet bin. Aber K-Pop und Kaffeekultur, eigentlich hat mich die Kaffeekultur noch mehr überwältigt als so dieses K-Pop. Das war jetzt auch nicht so omnipräsent, wie ich es mir gedacht habe.
Na gut, das ist ja in erster Linie eine Musikrichtung, die läuft dann irgendwo. Oder ist das auch irgendwie Lifestyle?
Nee, also das
Lifestyle?
Ist schon so, ja, aber hallo. Also nichts gegen dich, aber dem Schönheitsideal der Koreaner entsprichst du nicht. Da fehlt ja so eine gewisse Androgynität und Porzellanhaut.
Okay.
Aber das war jetzt auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass das da irgendwie das Straßenbild beherrschen würde. Das war nicht der Fall. Nein, nein. Also es ist alles sehr, sehr normal. Und man denkt dann auch immer, jetzt kommt man in ein Land und dann wird es ein bisschen exotisch. Natürlich fällt man so auf. Also viele Ausländer sind nicht dort, aber irgendwie, ich habe das nie bewusst wahrgenommen und sehr, sehr freundlich auch, sehr wenig Englisch. Aber mit meinem fließenden Koreanisch.
Wenig Englisch, okay.
Annyeonghaseyo.
Wart ihr da so auf euch allein gestellt oder hattet ihr die ganze Zeit irgendwie irgendeinen Local an der Hand?
Nein, also wir hatten so ein paar Protagonisten schon vorab, aber ja. Die meiste Zeit waren ja natürlich schon allein unterwegs. Und
okay.
Das ging dann immer auch ja ganz gut. Und wie gesagt, wenn man als Europäerin auch nur ein paar Worte spricht, die Leute sind total begeistert und freuen sich mega und lachen auch manchmal. Also nicht auslachend, glaube ich, hoffe ich. Wenn man am Berg als Europäerin Annyeonghaseyo sagt, dann oh. Aber mega süß, also wirklich toll. Ja, vielleicht nochmal so zum Thema Fahrrad. Das war auch ganz interessant. Unsere erste Unterkunft in Seoul, ein Busstopp weiter, steigen wir aus, beziehungsweise sind dorthin gelaufen, war Yangon Holdings. Tatsächlich sehr groß und präsent, das erste mit, was wir gesehen haben. Das heißt, der Distributor von, was man ganz groß sehen konnte, North Face in Korea. Damit macht er auch sein Geld, also die stellen aber auch her, also die produzieren Klamotten. Aber vor allem, wir kennen es ja jetzt inzwischen als diejenigen, die dort bei Scott in der Schweiz ein bisschen für Aufruhr gesorgt haben, weil sie mehr Anteilseigner sind und den CEO abgesetzt haben. Und einen koreanischen
Interims-CEO
vorgestellt haben.
Und ich glaube, Sicherheitspersonal auch mit dabei hatten oder irgendwie sowas.
Ja. Genau, also da wird sich wahrscheinlich jetzt auch nichts, ich bin gespannt, was jetzt so herauskommt. Nächsten Monat wissen wir sicherlich mehr, das wird sicherlich auch Thema auf der Eurobike sein, aber ich glaube, dass der Beat da jetzt nicht so die Macht hat, um sich wieder auf den CEO-Posten zu schieben. Und ja, aber das war ganz witzig, weil so ein bisschen das noch in meinem Kopf war, also sehr präsent eigentlich. Und dann läuft man da an dem HQs vorbei. Mehrmals am Tag, die ersten Tage. Ja.
Cool. Klingt ja sehr spannend. Und ich bin gespannt auf die vielen Storys, Berichte.
Die vielen?
Oder, ich weiß ja nicht. Auf die Ergebnisse deiner Arbeit.
Ja. Sehr gespannt. Also vor allem auch Sebastians Arbeit, weil er hat wieder wahnsinnig toll fotografiert. Mhm. Weil das immer so ein Thema ist und irgendwie anscheinend jeden das hauptsächlich beschäftigt wegen Korea und dem Herrn Kim im Norden. Also was ich schon im Vorab gelesen habe und was dann auch tatsächlich so war, ich glaube, wir beschäftigen uns mehr mit dem Thema oder uns ist es präsenter in den Nachrichten auch als jetzt vor Ort, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also sie wissen schon, was passiert, aber es ist kein Thema. Also es ist jetzt nicht so, dass die Menschen dort in Angst leben. Und ich glaube, es ist einfach absoluter Alltag. Es wird nicht so sehr thematisiert auch. Wir haben nur einmal mit Koreanern drüber gesprochen. Und wir sind tatsächlich eben auch in die entmilitarisierte Zone gefahren, die Militarized Zone im Norden. Es war ums Eck. Also wirklich, wir waren vormittags noch im Nationalpark wandern, sind dann mittags, haben den Surfern am Strand zugeschaut und sind dann einfach ein Stück hoch, eine gute halbe Stunde, wenn überhaupt, haben uns Tickets gekauft, dann schreiben sie den Numberplate auf, schauen kurz in den Pass rein und dann geht's gegen Grenze. Und dann habe ich mir das irgendwie...
Das ist dann irgendwie so eine Sehenswürdigkeit quasi, oder
ja,
wie?
Also das ist beschäftigt dann die Koreaner doch, also rüber zu schauen. Ich meine, die Regionen haben den gleichen Namen im Norden wie im Süden. Die wurden einfach wirklich mittig halbiert. Und da ist natürlich auch verwandtschaftliche Beziehungen. Und vielleicht ist es auch so, wie es aussah, so ein bisschen so ein Familiending, dass man die Kinder da einführt und denen das zeigt. Und es war aber also wirklich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Graue Bunker, irgendwas, keine Ahnung, was ich mir vorgestellt habe. Aber das Land ist halt einfach unglaublich schön. Ja? Und dann bist du bei schönem Wetter, schaust auf den Sandstrand runter und schaust durchs Fernglas und kannst eben direkt, also ein paar hundert Meter weiter beginnt dann Nordkorea. Und kannst nach Nordkorea blicken. Und dann heißt es auch, da sieht man das und das und hier und da. Und da ist ein Dorf, aber das ist nur ein getarntes Dorf. Und die Leute, die da auf den Reisfeldern arbeiten, sind keine Reisfeldarbeiterbauern, sondern wohl Soldaten. Und das hat mich echt tief bewegt und berührt. Vor allem, weil es einfach so schön weitergeht. Natürlich geht es so schön weiter. Was soll da die Landschaft sich ändern? Was soll, wie soll? Aber das zu sehen, wie unfassbar schön dieses Land ist. Du hast wirklich weißen Sandstrand, der sich da so entlang schlängelt an der Küste und wunderschöne Berge, wunderschönen Wald. Und dann soll da in deinen Kopf hinein, dass dort ein gewisser Kim Jong-un, also ich meine, aktuell schickt er gerade haufenweise Müll und Fäkalien nach Südkorea mit Ballonen.
Ich kann mir das. Danke, dass du das nochmal so bildhaft beschrieben hast. Ich kann es mir auch gerade überhaupt nicht vorstellen. Du hast gesagt, das ist so ein Ding bei den Familien, dass sie die Kinder irgendwie heranführen können an diese komplett bescheuerte und auch sehr abstrakte Thematik. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich das, also was soll man da erklären? Also es macht ja halt dann, in diesem Moment macht es dann ja am aller wenigsten Sinn, dass da diese Trennung besteht. Oder wenn du einfach da stehst und dir denkst, das ist wunderschön und das könnte so schön sein. Und also ja, gut, vielleicht hilft es, dass sie das dann irgendwie sehen, aber erklären kannst du sowas ja nicht.
Ich glaube, es ist einfach eine Generationengeschichte, weißt du, dass das weitergegeben wird. Es ist, wir hatten die Mauer und wir sind auch zum Beispiel mit der Schule damals noch hingefahren, um die Mauer zu sehen, ja. Wir waren ein geteiltes Land. Das war natürlich auch mit den Koreanern, mit denen wir gesprochen haben über die Trennung, so ein Ding, dass sie uns da als Vorbild sehen. Deutschland hat es geschafft, aber es ist jetzt nicht so, dass sie glauben, dass es in dieser Generation noch funktionieren könnte. Und es sind ja auch wirklich keinerlei Anzeichen aus dem Norden. Also Kim Jong-un ist ja einfach, also der ist ja noch durchgeknallter. Und auch so ein rätselhafter Typ und seine Schwester. Und jetzt zieht er da seine Tochter her. Wahnsinnig dubios. Also ich meine, das hat mit dem Drumherum, China ist wohl nicht so gut auf ihn zu sprechen. Und aktuell treffen sich jetzt dann auch China mit Japan und Korea, um über Handelsbeziehungen zu sprechen. Und aber Nordkorea ist halt auch für China dieser Schutzwall gegen das Demokratische. Und gleichzeitig ist ja auch jetzt diese Situation mit Taiwan wieder so hochgekocht. Was auch immer. Man versteht es nicht. Wir verstehen es überhaupt nicht. Ich glaube, man kann das nicht nachvollziehen mit einer Einstellung, die wir in uns tragen. Das geht einfach nicht. Sorry, jetzt bin ich da ganz schön abgedriftet. Das hatte jetzt wenig mit Fahrrad zu tun. Aber so meine Eindrücke aus Korea. Wer neugierig ist, sollte unbedingt hinfahren. Und wer Kaffee mag, auf jeden Fall.
Und K-Pop.
Ich kann mir, oder natürlich die ganzen K-Popper. Vielleicht findet sich da auch eine Familie, ja. Dass die eine Generation mag Kaffee, dann die nächste K-Pop.
Ja. Was mich noch persönlich noch interessieren würde, du hast gesagt, also es ist ein Land mit ganz toller Natur und auch vielen Bergen, hast du gesagt. Mountainbike-Strecken hast du nicht gesehen. Nein. Ist es denn Wandern, Bergsteigen,
Hardcore.
Winter, also Schnee, Gedöns.
Ja, also es waren ja die Olympischen Spiele auch dort. Dieser Bewegungsdrang und dieses Outdoor-Ding und Camping, die fahren keine großen Camper wie jetzt bei uns, sondern die machen hinten den Kofferraum auf und haben dann so Zeltkonstruktionen.
Ja.
Wir haben auch Helinox besucht, kennt vielleicht die eine oder der andere von euch, so ein super leichtgewichtigte, super sexy Outdoor-Camping-Marke. Sehr, sehr kreativ, sehr Design-Street-orientiert. Und die sind auch total, also ging es bei denen auch im Flagship-Store über 4 Stockwerke ganz schön zu. Ja, da kommen sie
Cool.
rein und am Freitag holen sie dann alles Mögliche plus einen großen Batzen Gaskocher und so weiter. Also die sind sehr, 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 sehr Outdoor und Natur und dadurch glaube ich auch, weil oder deshalb wird wahrscheinlich auch in der Stadt darauf geachtet, die Stadt so grün zu halten und so viele Parks zu haben und so viele Anlagen und die Menschen in Bewegung zu halten. Nicht nur durch die steilen Straßen, sondern eben auch durch die Geräte, durch die Optionen, draußen zu sein. Also da kann man
Ja.
sich durchaus auch mal als Stadtplaner mal umschauen, wie die das gestalten.
Ja, finde ich auch ganz, ganz wichtig,
Bei so einer
das
riesigen,
Verhältnis zur
riesigen
Natur
Masse
irgendwie
von Menschen.
aufrechtzuerhalten und dafür zu sensibilisieren, dann behält man auch die Achtung davor, ne? Und
Den Bezug,
ja,
ja.
das ist auch was ich eher in anderen Ländern beobachte, in den Städten, als jetzt hier. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber
Ja.
ja. Cool. Sehr schön.
Ja, jetzt haben wir schon wieder ganz schön lang geredet. Ich würde sagen, it's a wrap. Vielen
Yes.
lieben Dank.
It
Passt auf
is.
Juno auf, die ganz brav geschlafen hat.
Ja, Wahnsinn.
Und meine Pumpmaschine im Keller hört man auch nicht. Ist doch super.
Ja, ich drück die Daumen.
Ja, mein Kellerabteil ist aktuell noch nicht betroffen. Es soll irgendwann die nächsten Tage aufhören zu regnen. Und
Dann die
ich
nächsten.
echt, aber mein Herz geht wirklich raus. Viele, viele meiner Freunde, Bekannten sind betroffen. Und ja, lasst uns doch endlich mal aufhören, von Jahrhundertflut zu sprechen. Das wäre mir mal das größte Anliegen,
Ja.
und das Kind beim Namen zu nennen. Und
Und es geht da auch nicht um Glaube oder so, sondern um Verstehen.
ja.
Verstehe ich die Klimakrise
Ja.
oder verstehe ich es nicht? Bin ich zu blöd?
Ja, so ist es. Ja, danke, Herr Söder, fürs Zuhören.
Grüße gehen raus.
Bis zum nächsten Mal. Hey, ihr, wenn ihr irgendwie Input, Fragen, ihr wisst, schreibt uns at podcast@nimsrad.de und nehmt fleißig das Rad. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.